Ja, liebe Freunde, Harmonie steht als Thema über dem Gottesdienst. Ich habe das nicht ausgewählt. Ich habe einen Verdacht, woher das kommt, wenn man bei Roland Werner das Buch reinschaut. Da steht über diesem Abschnitt Harmonie. Nun, harmonisch fängt der Bibelabschnitt für diese Predigt an, aber der bleibt nicht so harmonisch. Bald sind ganz andere Töne zu hören. Es geht darum, wie wir als Christen leben, in der Gemeinde und in dieser Welt. Petrus schreibt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Wie sollen Christen leben? Christen müssen artig sein. Keine Partys, keinen Wein. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Manche werden das noch kennen, so haben vor einigen Jahren die christlichen Kabarettisten von dem Zwei gesungen. Sieht so glaubwürdiges Christsein aus? Strahlt das Hoffnung aus? Eher nicht. Das ist schon eine sehr ich-bezogene und angsterfüllte Art, Glauben zu leben. Eine Zerrform des Glaubens. Also so lieber nicht. Wie aber dann? Was sind die Regeln, an die wir uns halten sollen? Nein, es geht nicht zuerst um Regeln. Ganz grundlegend ist die Beziehung zu Jesus, die Orientierung an ihm. Er hat mich berufen, ihm nachzufolgen. Er hat unser Leben mit Hoffnung erfüllt. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Seinen Fußstapfen sollen wir nachfolgen. Und dann kommt zur Orientierung an Jesus das andere. Die Ausrichtung auf die Menschen, die mir anvertraut sind. Die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich zusammenlebe. Meiner Familie, in der Gemeinde, meine Nachbarn, Kollegen und manchmal auch seltsame Menschen. Sie sollen Gottes Liebe spüren, mehr noch, sie sollen für Christus gewonnen werden. Und da gibt es Herausforderungen, weil die anderen halt nicht immer so sind, wie ich sie gerne hätte. Und weil ich nicht immer auf dem Chefsessel sitze und das Sagen habe. Was heißt es da, glaubwürdig als Christ zu leben? Etwa als Sklave, der gar nichts zu sagen hatte. Oder als Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Beides ist heute nicht unser Thema, nicht in diesem Gottesdienst. Aber es ist Thema im ersten Petrusbrief. Direkt vor diesen Worten, die wir erst eben gehört haben. Da gibt es ganz interessante Anweisungen für Sklaven, die launenhafte, herrische, mürrische Herren haben. Und für Frauen, so zum Thema Schmuck. Wer das heute liest, wird manchmal die Stirn runzeln. Ich habe auch so einen Verdacht, weshalb das nicht mit zum Predigtext dazugenommen wurde. Ich will euch jetzt auch nur neugierig machen. Lest zu Hause am besten gleich den ganzen ersten Petrusbrief. Und dann denkt aber beim Lesen daran, es geht nicht darum zu imitieren, sondern zu fragen, wie sieht heute Nachfolge aus? Wie sieht heute Gehorsam Jesus gegenüber aus? in unserem Umfeld heute im Jahr 2019. Nach den Sklaven, den Frauen, den Männern wendet sich Petrus an alle. Seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander. Seid barmherzig und demütig. Und bei Roland Werner heißt's, das alles läuft darauf hinaus, dass ihr alle harmonisch und einmütig miteinander lebt. Ganz offensichtlich geht's hier um Anweisungen, wie wir in der Gemeinde miteinander leben sollen. Das Leben in dieser Welt ist für Christen voller Konflikte und Spannungen. Wie wäre es, wenn ihr das, was ihr in der Gemeinde lebt, so lebt, dass ein wohltuender Kontrast dazu entsteht? Wie wäre es, wenn in der Gemeinde nicht Streit und Rechthaberei, nicht Gewalt und Machtausübung dominieren, sondern Rücksichtnahme, Mitgefühl, Barmherzigkeit? Die Spur ist klar. Sie führt zu Jesus. So hat Jesus gelebt. Das ist sein Wille, dass wir als Gemeinde in dieser Spur bleiben. Die wichtigsten Stichworte dabei sind Liebe und Demut. Wir denken oft zuerst an uns selbst. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Liebe fragt, was dient dem anderen? Und Demut, was ist denn das? Das Gegenteil von Hochnäsigkeit, Stolz, herrschen wollen. Aber Vorsicht, wer sich selbst für demütig hält, der steht schon ganz am Rand des Hochmuts. Hans-Joachim Eckstein sagt dazu, Demut ist keine Tugend, die ich gesondert lernen muss, sondern ein Abfallprodukt der Christuserkenntnis. Das gefällt mir, ein Abfallprodukt der Christuserkenntnis. Also willst du Demut lernen, dann schau nicht auf dich selbst, ob du schon demütig genug bist, dann schau auf Christus. Und dann klingt im nächsten Vers an, wie wir als Christen in einer feindlichen Umwelt uns verhalten sollen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr berufen. Segnen sollt ihr wörtlich, gut reden, Gutes sagen. Warum? Weil ihr Segen empfangen sollt. Weil ihr Segen empfangen sollt, könnt ihr auch anderen gegenüber nur Segensspender sein. Undenkbar, dass von Gott her Segen zu euch kommt und von euch Gift und Galle, Schlechtreden, Fluchen ausgeht. Wir können nicht für uns den Segen begehren, dem anderen dagegen das Fluchwort entgegenschleudern. So der Bibelausleger Adolf Schlatter zu dieser Stelle. Ja, was ihr von Gott empfangt, das prägt euer Denken und Handeln, das prägt euren Charakter. Heiligt Christus den Herrn in eurem Herzen. Wer Christus im Herzen hat, der wird ihm auch im Handeln ähnlich. Das strahlt aus. Christus im Herzen haben, mehr Segen gibt es nicht. Dagegen muss alles Böse verblassen, das Menschen hier auf Erden einander zufügen. Und dann kommen Verse aus dem Alten Testament. Ich habe es extra kursiv gedruckt. Petrus zitiert hier aus der Bibel, konkret aus Psalm 34. Wer das Leben liebt, wer gute Tage sehen will, der soll auf seine Worte achten, der soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Im Alten Testament ist das mehr weisheitlich gemeint. Es zahlt sich aus, hier im Leben dem Guten nachzustreben. Hier bei Petrus bekommt das einen etwas anderen Akzent. Wer gute Tage sehen will, nicht nur in diesem Leben, sondern über dieses Leben hinaus, in einem weiteren Horizont, gute Tage, das reicht bis zum ewigen Leben bei Gott. Wer darauf ausgerichtet ist, wer auf Gottes neue Welt ausgerichtet ist und sich daran orientiert, wer darauf blickt, auf diese Welt ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Gewalt, dessen Leben ist auch jetzt schon hier davon geprägt. Diese Hoffnung ist eine Kraftquelle. Sie bestimmt mein Reden, mein Verhalten. Und bitte denkt jetzt nicht sofort, das schaffe ich ohnehin nie, wir machen doch alle Fehler. Nein, nehmt das als Zusage. Wer Christus im Herzen hat, der lebt aus seiner Kraft. Das hat konkrete, erfahrbare Auswirkungen. Andere erfahren, der redet plötzlich nicht mehr schlecht. Und für den endet auch die Fastenaktion in diesem Jahr. Mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen, nicht wieder an Ostern. Auch nach den 7 Wochen soll es mit der Wahrheit weitergehen. Nebenbemerkung, man muss das nicht schön finden, aber falls jemand noch nichts von der Fastenaktion gehört hat, mal ehrlich 7 Wochen ohne Lügen, der hat jetzt noch die Chance, eine Woche lang einzusteigen. Wer zu Gott gehört, der geht auf Distanz zu bösen Worten und Taten. Auf Distanz auch zu dem Bösen, das andere ihm zufügen. Die stichelnden Worte, die Hassmails und Shitstorms, alles das kann abprallen. Deshalb, das hat keinen Platz bei dir. Lass nicht zu, dass das sich wie ein Krebsgeschwür bei dir ausbreitet und dich auffrisst. Du kennst das wirksame Gegenmittel. Gutes tun, das vertreibt das Böse in dir. Bittere Gedanken ebenso wie vergiftete Taten. Du bleibst frei davon in deinem Denken, in deinen Worten, in deinem Handeln. Friede breitet sich aus. Suche Frieden und jage ihm nach. Kommt euch dieser Vers so ein bisschen bekannt vor? Richtig, Jahreslosung für 2019. Die lassen wir uns heute von Petrus nochmals in Erinnerung rufen. Auch wenn manche gefühlt schon 5 Andachten dazu gehört und 17 Postkarten dazu bekommen haben. Suche Frieden und jage ihm nach. Fällt euch auf, wie hier vom Frieden gesprochen wird? Wer Frieden sucht, muss ihm nachjagen. Offensichtlich ist der Friede nicht von selbst da. Offensichtlich ist der Friede kein Platzhirsch, der sich nicht vertreiben lässt, sondern eher wie ein scheues Reh, das sich davon macht, wenn es merkt, dass Menschen in der Nähe sind. Wer es einfangen will, muss es mit viel Mühe suchen und ihm nachjagen. Man kann geradezu den Eindruck bekommen, der Friede sei menschenscheu. Oder ist es umgekehrt? Wir Menschen mit unserem Eigensinn vertreiben den Frieden. Jedenfalls braucht es aktiven Einsatz, den Frieden zu suchen, ihm nachzujagen. Offensichtlich lässt er sich nicht halten wie ein Haustier. Offensichtlich ist er nicht zahm und frisst aus der Hand. Er bleibt scheu wie ein Wildtier. Da brauchen wir nur auf die große Politik zu sehen. Viele Kriege entstanden dadurch, dass Friede nicht aktiv gesucht und ihm nachgejagt wurde. Krieg, Konflikte und Streit kommen von selbst. Friede braucht aktiven Einsatz, Bemühungen. Aber das ist nicht nur im Großen so, sondern auch im Kleinen, in der Familie, in der Nachbarschaft und leider auch in der Gemeinde. Ein unbedacht hingeworfener Satz und husch ist der Friede schon wieder weg und hat sich versteckt. Und schon wieder müssen wir ihn suchen und ihm nachjagen. Offensichtlich ist unsere menschliche Fähigkeit zum Frieden doch sehr begrenzt. Die Jahreslosung ist für mich deshalb nicht nur eine Ermahnung, friedlich zu sein, sondern vor allem die Aufforderung, den Frieden Gottes zu suchen, der höher ist als alle Vernunft. Darum geht es, dass Gottes Friede mein Leben prägt und dann von da aus Kreise zieht im Miteinander. Wir halten kurz inne. Wir haben eine erste Linie verfolgt. Sie beginnt mit der Hoffnung, die in Christus gekommen ist. Diese Hoffnung wirkt sich aus in der Harmonie, in der Gemeinde, im Segen, den wir auf andere legen. Sie breitet sich aus im Frieden Christi, der mein Leben erfüllt und sich ausbreitet. Das ist unser Auftrag, Hoffnung, Segen, Frieden in diese Welt zu bringen. Das klingt auch schon fast wie Ostern. Jetzt kommt aber noch eine zweite Spur dazu. Auch sie gehört zum Leben als Christ. Sie ist anders, weniger von Ostern, sondern mehr von der Passionszeit geprägt. Christen erfahren und erleiden das, was auch Christus erlitten hat. Unverständnis, Widerstand, bis hin zu Anfeindungen. Der Weg der Nachfolge ist immer auch ein Weg ins Leiden. Darauf wollen wir nun näher sehen. Es fängt ganz zuversichtlich an. Wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Am liebsten würden wir antworten, niemand. Aber schon der nächste Vers zeigt, dass die Wirklichkeit etwas komplizierter ist. Und wenn ihr auch leidet, ja, dazu kann es kommen. Wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig zu preisen. Das ist zunächst ganz nüchtern. Christsein ist kein Erfolgsversprechen. Es kann auch ins Leiden führen. Halt, bei manchen werden jetzt die Ohren klingeln. Das klingt doch nach Bergpredigt. In der Tat, ganz ähnlich hat das Jesus in den Seligpreisungen auch gesagt. Und trotzdem, stell dir vor, dir sagt einer, Glückwunsch, Gott hat dich ins Leiden geführt, du bist nahe bei Jesus. Schwierig. Ich kann so nicht reden. Wenn ich an die Christen in anderen Ländern denke, die wirklich verfolgt werden, wer bin ich, dass ich ihnen Glückwünsche zukommen lasse, ich, dem es gut geht? Aber gerade das macht Petrus hier. Und er macht es, weil Jesus es schon getan hat. Wenn wir sehen, was Christen in Ägypten, in Nordkorea, in Pakistan und in anderen Ländern durchmachen müssen, dann werden wir schnell ganz still. Und der Stress, den der CT an manchen Stellen hier in Marburg erfährt, der ist zwar alles andere als angenehm, aber kein Vergleich mit denen, die an Leib und Leben gefährdet und bedroht sind, weil sie sich zu Jesus bekennen. Nur ein Beispiel. Am 1. Februar 2018 wurden in China neue Vorschriften für religiöse Angelegenheiten eingeführt. Die etwa 100 Millionen Christen, wie viel es genau sind, weiß keiner, nur Gott allein, sind stark davon betroffen. Ihre Treue zu Jesus sollen sie durch eine kompromisslose Loyalität zur kommunistischen Partei ersetzen. Einige Kirchen mussten Bilder von Präsident Xi Jinping anbringen. Kindern und Jugendlichen wird der Zutritt zum Gottesdienst verboten. Tausende Kirchen wurden seit Februar 2018 geschlossen. So schreibt das Missionswerk Open Doors im Weltverfolgungsindex 2019. Für solche Situationen sind die Worte: Lasst euch davon nicht rausbringen. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Das ist zwar laut und macht viel Getöse, aber ihr gehört zu dem, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gott ist auf eurer Seite, Jesus in eurem Herzen. Ihr lebt von der Auferstehung, vom Sieg an Ostern her. Sicher, jetzt ist Passionszeit. Manche Leidenswege liegen noch vor euch oder ihr seid schon mittendrin. Aber habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Lasst euch nicht einschüchtern. Die Christen, an die Petrus diese Worte richtete, lebten in einem Umfeld, das auf Christen zunehmend allergisch reagierte. Familienangehörige, Freunde, Nachbarn merkten, dass mit dem Glauben etwas anders geworden war. Da schlug einer plötzlich nicht mehr seine Sklaven oder seine Frau. Da nahm einer nicht mehr an diesem Gelagen bei den Götzenopfern teil. Die anderen reagierten befremdet darauf, weil Christen nicht mehr alles mitmachten. Kein Wunder, sagt Petrus, dass sie befremdet reagieren. Ihr Christen seid ja zu Fremden geworden. Hier auf der Erde seid ihr Fremdlinge. Ihr gehört Christus. Euer Leben hat sich grundlegend geändert. Und die anderen, die sehen sich dadurch in Frage gestellt. Und das führt dazu, dass den Christen Druck gemacht wird. Damals war es noch keine Verfolgung, die auf die Vernichtung der Christen ausgerichtet war, aber trotzdem wurde es so langsam heiß und ungemütlich für die Christen. Sie erlebten Spott, Benachteiligung, erste Anzeichen einer Verfolgung. Die Christen, für die dieser Brief bestimmt war, die lebten so in einer Art China oder einer Art DDR im Altertum. Da ist es beeindruckend, dass Petrus nicht schreibt, zieht euch zurück und seht, wie er als Christen überwintert. Angesagt ist vielmehr ein mutiger Weg nach vorne. Auch die Bedrängnis ist eine Chance für euer Leben als Christen. Auch da, wo ihr unter Druck steht, gebt das Ziel nicht auf, das Ziel, dass andere durch euer Leben und euer Zeugnis dem lebendigen Gott begegnen. Fragen sollen auf Gott aufmerksam werden. Sie sollen angesteckt werden von der Hoffnung. Hoffnung ist euer Markenzeichen. Das Ziel ist, dass die, die euch Christen das Leben schwer machen, selbst den Weg zu Christus finden. Heiligt den Herrn Christus in eurem Herzen. Bleibt auf Jesus ausgerichtet. Das ist der beste Schutzschild gegen alles Böse. Darf ich es in der Computersprache sagen? heiligt Christus den Herrn in eurem Herzen. Das ist wie ein neues Betriebssystem. Und wenn dann Anfeindungen kommen und alte Gefühle von Hass und Zorn in dir aufsteigen, dann hat dieses neue Betriebssystem einen Virenscanner, der das alles abfängt. Sie erreichen nicht dein Inneres, dein Herz. Dort haben sie nichts mehr zu suchen, denn dort ist Christus der Herr. Und wenn du immer wieder das Gefühl hast zu versagen, gib nicht auf, du kannst fest darauf vertrauen. Gottes Kraft in dir ist stärker als das Böse, das andere dir zufügen. Dein Betriebssystem ist neu. Und nochmals, zieht euch nicht zurück, igelt euch nicht ein, kapselt euch nicht ab vom Rest der Welt. Seid nicht feige, sondern bereit, Rede und Antwort zu stehen gegenüber allen, die von euch Rechenschaft fordern. Ihr müsst damit rechnen, dass die Menschen, die euch begegnen, im tiefsten Grund ihres Herzens suchen und fragen, dass auch sie sich nach dem Frieden sehnen, den nur Gott geben kann. Ihnen soll die Hoffnung in Jesus nicht vorenthalten bleiben. Seid bereit, Rede und Antwort zu stehen. Das kann bis zur Anklage vor Gericht gehen. Im Griechischen steht, seid bereit zur Apologie, zur Verteidigung. Aber bitte denkt nicht, dass ihr euch selbst verteidigen müsst. Es geht nicht um euch, es geht um die Hoffnung, die in euch ist. Über diese Hoffnung sollt ihr Rechenschaft geben. Es ist die Hoffnung, die euch Kraft gibt, die bewirkt, dass ihr standhalten könnt, dass ihr nicht zurückschlagen müsst. Wenn wir heute von Apologetik reden, dann denken wir vor allem an Argumente für den Glauben. Solche Argumente für den Glauben sind gut und wichtig. Das Feld der Vernunft brauchen wir Christen nicht zu scheuen. Gott hat den Verstand erschaffen. Nachdenken ist deshalb keine Sünde, sondern Dienst für Jesus. Theologie kommt von Gott und nicht vom Teufel. Von dem kommt nur schlechte Theologie. Apologetik ist wichtig. Ich bin froh, dass wir hier in Marburg das Institut für Glaube und Wissenschaft haben. Matthias Clausen und Alexander Fink. Zugleich kann bei der Apologetik auch viel schiefgehen. Denn der Ton macht die Musik. Wenn wir anderen antworten, kommt es nicht nur auf das Was an, sondern immer auch auf das Wie. Wie begegne ich den anderen? Von oben herab, als einer, der alles schon besser weiß? Oder als einer, der Christen halt für die Besseren hält und andere nur noch als zweitklassige Menschen betrachtet, als hoffnungslose Fälle? Antwortet bescheiden und ehrfürchtig, freundlich, angemessen, als solche, die den anderen gewinnen wollen. Nicht, weil ich meine, allen meine Überzeugung aufdrängen zu müssen, sondern weil auch Jesus meinem Gegenüber liebevoll begegnen will. Dazu nochmals Adolf Schlatter, und was er vor 100 Jahren schrieb, klingt schon fast prophetisch. Es ist kein Wunder, dass die Apologien des Christentums oft nichts wert gewesen sind. Sie fahren oft hoch einher in sicherem Stolz und wollen die anderen mit ihren Beweisen oder ihrer Redekunst überwältigen. Aber die Flecken im Gewissen der Kirche machen auch ihr Lehren und ihre Verteidigung schwach. Die Flecken im Gewissen der Kirche. Wenn wir an das denken, was wir in den letzten Monaten über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und nicht nur dort gelesen haben, dann ist das in der Tat fast prophetisch. Aber bitte denkt nicht, wir sind ja zum Glück nicht katholisch. An dieser Stelle sitzen wir alle im selben Boot. Und die Flecken im Gewissen kennen auch wir. Bei der Apologetik geht es deshalb nicht nur und meist nicht einmal zuerst um Argumente und Vernunft. Was andere zuerst sehen, ist nicht das, was ich denke, sondern das, was ich lebe. Viele fragen nicht zuerst, ist das Christentum wahr, hat es kluge Gedanken, sondern leben die Christen glaubwürdig? Und vielleicht noch, was habe ich davon? Im Schaufenster des Glaubens stehen nicht kluge Bücher über den christlichen Glauben, sondern vor allem mein und dein Leben. Unser Verhalten als Einzelne, als Gemeinde, im Alltag, in der Schule, im Betrieb, hier in der Stadt. Die guten Bücher brauchen wir trotzdem. Aber sie können nicht das ersetzen, was andere an unserem Leben sehen. Da entscheidet es sich in den meisten Fällen, ob jemand zum Suchen, zum Nachdenken, zum Fragen kommt. Oder ob er sich enttäuscht, von den Christen abwendet. Petrus formuliert klar, worum es geht. Wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Die anderen sehen nicht nur deine Argumente, sie sehen dein ganzes Leben. Dem höchsten Gott allein zu ehren, dem Nächsten draus sich zu belehren, schrieb Johann Sebastian Bach über seine Musikstücke. Das könnte auch Motto und Motivation für ein Leben als Christ sein. Das, was wir leben, soll zuerst und vor allem anderen Gott die Ehre geben. Und dann soll es nach außen ausstrahlen. Vielleicht ist belehren da nicht so das richtige Wort, aber zumindest für andere zu einem Hinweis auf Jesus werden, auf die Hoffnung, die durch ihn in die Welt gekommen ist. Es geht nicht um ein krampfhaftes Bemühen, perfekt zu sein. Es geht um die Ausrichtung auf Jesus und die Bitte, dass er mich mit Liebe füllt. Mit Liebe für angenehme und weniger angenehme Zeitgenossen. Du brauchst dabei nicht perfekt sein, aber du solltest ein gutes Gewissen haben. Du wirst Fehler machen, du bleibst auf Vergebung angewiesen. Aber der Heilige Geist ist kräftig in dir am Werk und verändert dich. Das ist deine Berufung. Jesus mit dem ganzen Leben zu ehren, so dass andere es sehen und dein Leben für sie zum Wegweiser auf Jesus wird. Harmonie war das Thema, liebe Freunde. Und jetzt müsst ihr entscheiden, ob das passt. Am Ende möchte ich nochmals auf den größeren Zusammenhang sehen. In Christus ist Hoffnung in dein Leben getreten. Christus hat dich zur Nachfolge berufen, zu einem Leben, das an Christus orientiert ist. Andere sehen das und reagieren unterschiedlich. Lass dich davon nicht rausbringen, bleib in der Spur Jesu. Dein Reden und Leben soll lebendige Hoffnung ausatmen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Nimm das als Verheißung für dich mit. Amen.